Man zeigt halt eben auf, wie man sich selbst entdecken kann und auch mal was ausprobieren kann und was man später im Leben vielleicht entweder für sich entdeckt, dass man sagt, Mensch, das ist ja total spannend, das kannte ich ja noch gar nicht, da gehe ich mal hin in die Richtung. Oder aber auch sagt, ja, okay, habe ich jetzt mal gemacht, ne, war vielleicht jetzt nicht meins oder so, aber hat mir mal einen anderen Blickwinkel noch mal beigebracht.
Ihr hört Mint Blowing, den Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der MINT-Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu MINT Blowing, dem Podcast. Mein Name ist Arne Klauke und ich darf heute hier bei mir Gregor Frankenstein begrüßen, der für den Lernort Labor, LELA abgekürzt, im Vorstand ist und uns ein bisschen was dazu erzählen wird. Herzlich willkommen, Gregor.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und bin gespannt, was wir hier schaffen.
Wir kennen uns ja auch sehr gut. Wir arbeiten im selben Unternehmen bzw. in derselben Unternehmensgruppe. Heute bin ich aber für das Projekt MINT Campus aktiv und du sozusagen in deiner Rolle als LELA-Vorstand. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu erzählst. Aber mal die Standardfrage zum Start, die wir etwas für dich abgewandelt haben. Gregor, was kann die Welt noch retten und warum findet man das in einem Schülerlabor?
Okay. Welt retten grundsätzlich ein bisschen große Aufgabe, ne? Aber ich glaube, im Schülerlabor treffen wir genau die richtigen Leute, die sich genau damit beschäftigen wollen und sollen, weil sie halt eben junge Menschen motivieren, sich selber mal auszuprobieren, Neues zu erforschen, auch direkt zu erleben und auch zu merken, was klappt, was eben nicht klappt und eben auch nach Lösungen da suchen können, wie man Dinge besser machen kann. Und deshalb glaube ich, dass das Schülerlabor da schon einen ganz guten Teil zu beiträgt, ja.
Super. Du hast ja gerade schon ganz viel dazu gesagt, im Prinzip, was man da so erleben kann. Wenn man jetzt an ein Schülerlabor denkt, kannst du mal so ein paar Beispiele nennen für Schülerlabore oder auch Themenschwerpunkte, die man da sich vorstellen kann? Also was kann man da lernen als ein Beispiel?
Ja, man kann natürlich den schulischen Unterricht nochmal hervorragend ergänzen, dass man im biologischen Bereich zum Beispiel DNA-Analysen mal sehr intensiv durchführt. Dass man aber auch in anderen Laboren wiederum Logistikketten kennenlernt, Automatisierungsanlagen selber gestaltet, programmiert, Roboterthemen, die auf die Agenda kommen, chemielastige Kurse, Informatik, Grundlagen vertiefen kann, App-Programmierung und so weiter und so fort. Also Schülerlaborlandschaft ist enorm vielfältig und kann auch dementsprechend ausprobiert werden, so vielfältig. Und das ist, glaube ich, selbst wenn man mal im Schülerlabor war, kann man immer noch nicht sagen, ja, jetzt kenne ich Schülerlabor, sondern
ich glaube, viele wissen das auch gar nicht.
Andere mal mehr ausprobiert haben.
Ne? Also viele gehen ja gar nicht mit dem Begriff rein, ich war jetzt in einem Schülerlabor, sondern sie werden irgendwohin eingeladen oder machen einen Ausflug mit einer Arbeits-, mit einer AG der Schule oder sowas und dass man das so abspeichert, als das ist ein offizieller Lernort, das haben wahrscheinlich ganz viele auch gar nicht auf dem Schirm, denke ich.
Ja, ich glaube auch, dass Ihnen das vielleicht auch anfangs noch gar nicht richtig bewusst ist, wo fahren wir jetzt heute gerade hin? Also was ist der Mehrwert plötzlich, den ich da erreichen kann? Und das ist halt eben die große Aufgabe von den vielen Akteurinnen und Akteuren in den Laboren, auch die Schülerinnen und Schüler auch erstmal aufzuschließen. In Teilen sind die natürlich von vornherein angetriggert und begeistert schon dabei. Andere sind vielleicht ein bisschen skeptischer in dem Moment. Und insofern kommt da auch eine sehr starke pädagogische Aufgabe und Herausforderung mit rein, wirklich alle mitzunehmen und auch ein Interessensgebiet zu finden, wo sich alle daran beteiligen können. Und der Mehrwert ist halt eben auch der, es steht jetzt vorne keine Lehrerin, kein Lehrer, der sofort mit Noten hantieren könnte in dem Bereich, sondern man zeigt halt eben auf, wie man sich selbst entdecken kann und auch mal was ausprobieren kann und was man später im Leben vielleicht entweder für sich entdeckt, dass man sagt, Mensch, das ist ja total spannend, das kannte ich ja noch gar nicht, da gehe ich mal hin in die Richtung. Oder aber auch sagt, ja, okay, habe ich jetzt mal gemacht, ne, war vielleicht jetzt nicht meins oder so, aber hat mir mal einen anderen Blickwinkel noch mal beigebracht, ja.
Das heißt, man kann sich das auch gut als Ergänzung letztlich zum Schulalltag vorstellen, wo man vielleicht auch gewisse Experimente gar nicht machen kann, gewisse Equipment nicht hat oder auch Leute, die in gewissen beruflichen Schwerpunkten unterwegs sind. Ist das so zusammenzudenken?
Ja, genau in die Richtung geht es eben. Ne? Ich meine, wir haben es vielleicht auch selber im eigenen Unterricht früher mal erleben können. Die Zeit war sehr häufig knapp. Dann klappte das eine oder andere hier oder da mal nicht. In der Regel hat man es auch nicht selber ausprobieren können, sondern es wurde einem vorgeführt. Und hier ist man eben selbst die Akteurin, der Akteur und darf halt eben das komplett erleben. Also in jedem Fall, ja. Das kriegt man sonst so nicht mit.
Kooperationsfeld eigentlich auch so zwischen Schule und Außerschulischen. Ja. Super spannend. Dann schauen wir uns jetzt einmal an drei Fakten über Lela.
Drei Fakten über Lernort Labor, den Bundesverband der Schülerlabore. Fakt 1. Lernort Labor, kurz Lela, ist der Bundesverband der Schülerlabore und die führende Interessenvertretung für außerschulische Lernorte in Deutschland. Fakt 2. Im Lela-Atlas, einem Online-Tool mit digitaler Karte, lassen sich Schülerlabore in ganz Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz finden. Die dort aufgeführten außerschulischen Lernorte umfassen eine breite Palette. Es gibt nicht nur MINT-Orte, sondern auch Lernorte für Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Fakt 3. Der Lela-Preis würdigt herausragende Verdienste der Schülerlabore und ihre engagierten Mitarbeitenden. Er wird in 5 verschiedenen Rubriken vergeben. Das Preisgeld belief sich im Jahr 2024 auf insgesamt 41.000 Euro.
Was ist denn Lela? Was ist der Verband? Was macht ihr?
Ja, also Lela steht für Lernort Labor, ist der Bundesverband der Schülerlabore, deutschlandweit aufgestellt, aber auch mit Akteurinnen im deutschsprachigen Umfeld, teilweise auch bis Ungarn hinein, wo halt eben auch der internationale Charakter damit hineinkommt. Es ist halt eine Interessensvertretung für die gesamte Schülerlaborlandschaft, die dann auch die Interessen der Politik rüberbringen kann. Einfach um das gebündelt vonstatten gehen zu lassen. Und dazu kommen halt diverseste Aktivitäten des Bundesverbandes, die das Ganze natürlich begleiten sollen und ja.
Ja, super spannend. Das heißt aber auch, in den Schülerinnenlaboren oder an den Lernorten sind sehr unterschiedliche Typen Menschen, die die Kurse anbieten letztlich. Das können Hochschulmitarbeitende sein, das können Ehrenamtlerinnen sein oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es gibt zum einen eine große Bandbreite an Schülerlaboren, die immer an Forschungseinrichtungen angesiedelt sind oder an Hochschulen angesiedelt sind, wo es dann natürlich naheliegend ist, dass das entsprechend forschende Mitarbeitende sind, die es für einen umsetzen. Es gibt aber auch Schülerlabore, die sind an Unternehmen angesiedelt, wo dann die Unternehmensmitarbeitenden auch genau das rüberbringen können, was in deren Unternehmen eine Relevanz hat und sehr praxisnah agieren dann. Wir haben Schülerlabore daneben auch an Schulen selber, die sich halt weiterentwickelt haben, was das Equipment angeht, was Räumlichkeiten angeht, die dann das Wissen mit anderen Schülerinnen, auch mit anderen Schulen teilen. Und insofern, glaube ich, haben wir da eine ziemlich starke Bandbreite dann, ja.
Und wenn man sich jetzt vorstellen muss, wann bin ich ein Lernort, also sozusagen so eine Art Klassifizierung, Kategorisierung, also was für Grundbedingungen muss ich schaffen, damit ich von mir sagen kann, ich bin ein offizieller Lernort sozusagen? Gibt es da irgendwie so Basissachen oder?
Ja, man muss sich in der Tat von dem normalen Klassenraum abheben. Das ist schon mal wichtig. Ich sag mal, viele Schulen sind inzwischen auch recht gut ausgestattet mit Equipment, andere wiederum ein bisschen weniger. Aber in einem Schülerlabor muss halt schon eine gehobene Ausstattung vorhanden sein. Und vor allem muss dieses Schülerlabor nicht nur den eigenen Schülerinnen und Schülern geöffnet sein, wenn es jetzt zum Beispiel an der Schule positioniert ist, sondern es müssen auch immer aus anderen Schulformen Schülerinnen und Schüler dahin kommen können. Das ist halt auf jeden Fall schon mal extrem wichtig. Wir haben verschiedene Klassifizierungen, wie es eben mal angedeutet war, irgendwann mal eingeführt. Wo man jetzt aber auch nicht sofort ein einzelnes Schülerlabor da jetzt hineinkategorisieren kann nach dem Motto, du kannst nur A, B oder C sein. Ja. Wir haben insgesamt 8 Kategorien da drin. Ja. Du kannst auch mehrere von diesen erfüllen. Ja. Es gibt jetzt Kategorien, die ausdrücken, dass sich dieses Schülerlabor insbesondere mit Berufsorientierung beschäftigt.
Ah ja, okay, gut.
So,
ja.
Dann kriegt man einen besonderen Buchstaben zugeteilt. Ne? Wenn es jetzt ein Schülerforschungszentrum wiederum ist, kriegt es einen anderen Buchstaben hingeteilt. Zugeteilt. Ja. Und so kann man sich das in den Kategorien halt eben vorstellen, dass man einen bestimmten Level erreichen kann. Und man muss halt vor allem auch im Jahr bestimmte Betriebszeiten nachweisen können. Das ist eben wichtig.
Eine gewisse Aktivität
einfach. Kann jetzt nicht sagen, ich mache das mal in den Sommerferien mal so, und jetzt bin ich ein Schülerlabor.
Ja.
So, also man muss schon auch auf eine bestimmte Anzahl an Tagen kommen im Jahr, die das Ganze geöffnet ist.
Und was bringt es denn jetzt einem Schülerlabor oder einem Lernort, Teil des Netzwerks zu sein? Weil ich meine, als Lernort bist du ja erstmal regional, denke ich mal, vor allem aktiv. Du hast vielleicht ein gewisses Einzugsgebiet, vielleicht hast du auch einen Bus, der rausfährt oder sowas. Aber du hast ja eigentlich jetzt bundesweit gar kein Interesse, aktiv zu sein bei den meisten, oder?
Würde ich jetzt nicht so sehen. Natürlich ist erstmal für mich das Regionale spannend und interessant, weil ich damit immer umgehe.
Ja.
Aber ich möchte ja irgendwo auch von den Erfahrungen profitieren, die an anderen Stellen gemacht werden. Und möchte mich mal austauschen können mit anderen Akteuren. Wie läuft es bei euch im Schülerlabor? Und was könnte ich davon vielleicht adaptieren und bei uns in das Schülerlabor mit hineinbringen? Und da leistet der Verband halt eben schon diesen Wissensaustausch, ein Qualitätsmanagement, was es über die Schülerlabore eben auch zieht.
Ja.
Und gerade auch, was so Interessensvertretungen nach außen hin halt eben angeht, da braucht man halt einen, der auch mal das Sprachrohr für einen bilden kann.
Ja.
Ansonsten kocht man immer nur so in seinem Süppchen und kommt halt eben nicht so richtig von der Stelle.
Ja. Ja. Das heißt, eure Hauptaufgabe oder eine große Aufgabe bei euch ist es auch einfach dafür zu sorgen, dass das, was vielleicht in einer Region gut funktioniert, in anderen Regionen transportiert wird, dass man gute Praxisbeispiele teilt oder Erfahrungen?
Ja, das spielt eben mit rein, ne, dass man eben das sammelt, aufbereitet und dann aber auch vorrangig jetzt über den Jahreskongress auch mal ganz real in Posterpräsentationen, Workshop-Formaten etc. präsentieren kann, wo dann auch wirklich alle zusammenkommen und in den unmittelbaren Austausch gehen.
Wer ist denn Teil eures Netzwerkes? Wer sind denn neben den Lernorten vielleicht auch Player, die darin aktiv sind? Und was sind das für Lernorte?
Ja, also klar, also eben, wie schon gesagt, grundsätzlich die Lernorte sind natürlich da mit dabei. Für die ist das grundsätzlich immer spannend. Aber es ist halt eben auch für Behörden, Ministerien etc. sehr interessant und spannend zu sehen, was sich in dieser Szene bewegt, weil es halt eben eine wunderbare Ergänzung zum schulischen Alltag ist, sodass man da immer einen Schritt weitergehen kann mit. Und wir haben neben dem ich sag mal Vorstand etc., der jetzt hier für den Verband sprechen soll, haben wir auch ein Kuratorium etabliert, wo dann der Stifterverband mit aktiv ist, Jugend forscht oder AKTEC, ähnliche, aber auch Unternehmensvertretungen wie Freudenberg, die halt alle da für uns einen wichtigen Mehrwert nochmal bilden, weil sie von außen drauf gucken können und die uns auch immer wieder mal auf den Prüfstand stellen und zu sagen, seid ihr in der richtigen Richtung unterwegs, was müsstet ihr mal mehr in den Blick nehmen, ne? Was wäre nochmal wichtig. Ja.
Du hast gerade in mehreren Antworten schon so ein bisschen angedeutet, dass es eine Jahrestagung, Jahreskonferenz gibt. Also wie muss man sich die Veranstaltung von den Leuten her vorstellen?
Man trifft natürlich auf viele, die schon viele Tagungen mitgemacht haben, also sprich bekannte Gesichter, die ich vom letzten Mal noch kenne oder den letzten Malen. Ich selber nutze das Format halt eben auch sehr gerne, bin seit vielen Jahren da immer persönlich aktiv geworden, was mich halt auch irgendwann mal dazu gebracht hat, über den Vorstand nachzudenken und damit aktiv zu werden. Es ist vor allem für diejenigen spannend, die jetzt zum ersten Mal auf so eine Tagung kommen, weil sie dann eben ganz viele Akteurinnen und Akteure auf einem Haufen direkt versammelt haben und da eben zum einen nicht nur Neues mitnehmen können, sie können auch gezielt eben diejenigen sofort ansprechen und kriegen halt auch sofort ein ehrliches und offenes Feedback, weil die Leute, die wirklich dahin kommen, sind eben auch bereit, sich auszutauschen. Ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Community in dieser Bubble also so ein Peer-to-Peer-Prinzip total verfolgen. Wenn ich auf einer Tagung jemanden kennengelernt habe, dann kann ich danach mich auch einfach mal melden oder mal anrufen oder mal eine Mail schreiben, wenn ich dann im Doing bin, also wenn ich zum Beispiel gerade irgendwas Neues ausprobiere, kann ich einfach mal, oh, die hat das doch erzählt auf der Veranstaltung, ich schreibe dir mal. Und dann kriegt man eigentlich auch immer sehr gutes Feedback, finde ich, und kann miteinander weiterentwickeln.
Out of the box.
In der Kategorie frage ich ein paar Fragen und mal gucken, was bei dir so als Ergebnis kommt. Mint-Schokolade oder Mint-Bonbons, was wäre deine Wahl?
Dann nehme ich die Mint-Schokolade.
Jedem das, was er gerne mag. Was wäre denn, wenn du einen wählen müsstest, dein Lieblings-Mint-Buchstabe und warum?
Ich glaube, dann würde ich das T nehmen. Gerade den technischen Bereich, der ist für mich persönlich immer noch mal spannender gewesen in der Verknüpfung, weil er auch noch mal vielfältiger ist. Und letztendlich spielt er in die anderen Buchstaben häufig auch ein bisschen mit hinein und hat ein sehr praktisches Element, sofort anfassendes, häufig schneller sichtbares als in den anderen Bereichen. Und deshalb finde ich den Buchstaben eigentlich dann nochmals heraushebend.
Sehr schön. Mint und Medien. Hast du irgendeine Empfehlung für uns? Ein Buch, ein Film, eine Serie, die du den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen mitgeben willst?
Ich kann ganz weit zurückgehen, ja. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht der Allerjüngste, aber es gab in meiner Kindheit einen Film, Chitty Chitty Bang Bang.
Okay. Du musst herleiten, was das mit Min zu tun hat.
Das war auf jeden Fall. Also ich denke heute immer noch an diesen Film, ja. Obwohl ich ihn auch nicht so oft gesehen habe in meiner Kindheit. Letztendlich auch ein relativ durchgeknallter Erfinder, der unbedingt fliegen wollte.
Ja,
schön. Es ist ein Film.
Da schließt sich das mit der Technik auch wieder.
Ja, ich meine aus den 60ern sogar, Ende 60er. Und der wurde gedreht nach einem Buch von Jan Fleming. Mhm. Jan Fleming mag vielleicht dem einen oder anderen was sagen, aber letztendlich gab es in dem Film dann ein Auto, was auch schwimmen und fliegen konnte und da doch so diverse technische Komponenten reinspielten. Aber das ist so ein Film, den finde ich jetzt irgendwie gerade so von der technischen Seite, wie du schon sagst, echt prägend, ja.
Schön. Ja, das ist immer gut, wenn sowas auch mit drauf einzahlt, was man am Ende dann mag. Ne?
Hat Neugierde gestiftet auf jeden Fall.
Ja, genau.
Also,
ja. Ist ja auch das Ziel der Lernort.
Ausprobieren.
Um den Rahmen vielleicht nochmal zu Lela zu schließen, gibt es da eine grobe Zahl, wie viele Mitglieder bei Lela aktiv sind? Wie viele Lernorte muss man sich so vorstellen?
Also die Mitglieder sind, das sind über 200, die wirklich Mitglied sind.
Ja.
Daneben legt Lela aber auch ein Lela-Schülerlabor-Atlas auf.
Ja.
Und dort, wenn man dort durchblättert, dann sind es nahezu fast 500 Schüler und Labore, die sich da drin widerspiegeln. Und das zeigt halt eben auch, dass aber auf jeden Fall noch Spielraum da ist. Also es wäre für den Verband enorm wichtig, dass weitere Schülerlabore bereit sind, sich auch mit einzubringen und zu sagen, ich werde auch Mitglied im Verband, weil ich halt schon den Mehrwert irgendwo erkenne. Ne? Also das Engagement, was das generell an den Tag gelegt wird, dass ich dann aber dadurch Unterstützung erfahren kann und mich halt eben auch politisch nochmal anders präsentieren kann. Ist ja logisch, je mehr ich im Rücken habe an Mitgliedern, umso stärker werde ich eben auch wahrgenommen. Und das wäre von daher enorm wichtig, dass wir weitere Schülerlabore einfach begeistern können dafür, auch zu sagen, ich nehme aus meiner Sicht zumindest den relativ niedrigen Beitrag in die Hand, um da eben auch Gesicht zu zeigen und mich klar zu positionieren.
Wunschzettel. Auf dem MINT Campus findet ihr kostenlose Lernangebote für die MINT-Bildung. Die Community bestimmt den Kurs. Welche Lerninhalte wollt ihr auf dem MINT Campus sehen? Schickt uns eure Wünsche per Mail an community@mintcampus.org. Das wünscht sich unser heutiger Gast.
Der MINT Campus will ja helfen, dass unter anderem eure Mitglieder noch bessere Angebote machen und sich noch mehr professionalisieren können und ihre Qualität steigern können. Dafür machen wir Angebote. Wenn du so an die Community, die Lela-Community denkst, was für Lernangebote würdest du dir vom MINT Campus für diese Community wünschen?
Ja, jetzt aus Sichtweise der Betreibenden, sage ich jetzt mal, die können halt immer Unterstützung gebrauchen, was den Zugriff auf Fördermittel oder Ähnliches angeht, sodass man denen auch eine Hilfestellung an die Hand geben kann. Wie kann ich mich sozusagen darin verkaufen, um da halt eben auch ranzukommen? Wie kann ich sie eben auch wahrnehmen überhaupt, dass sie überhaupt abgreifbar wären? Na, wie ich mich darauf bewerbe oder... Ein anderes Thema ist immer noch Evaluation. Manche tun sich da noch ein bisschen schwer mit und das ist auf jeden Fall nochmal, da könnte ich mir vorstellen, dass es ein Lernangebot wäre, was auch Nutzen stiften würde, auf jeden Fall, ja.
Gregor, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Ich glaube, wir konnten ganz viel mitnehmen zu dem, was Lela macht und auch vielleicht angeregt werden, uns damit mal auseinanderzusetzen, den Atlas uns bestellen oder gegebenenfalls für den Jahreskongress anmelden. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall dabei sein. Und ich wünsche dir und allen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen eine schöne und mintastische Zeit.
Danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Teilt den Podcast und schaut auf dem Campus vorbei. Den Link und alle weiteren Infos packen wir euch in die Shownotes. Bis zur nächsten Folge von MINT Blowing, dem Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der MINT-Bildung.